Literatur.
Literradio. Von der Frankfurter Buchmesse, 14. bis 18. Oktober 2020.
Herzlich willkommen bei Literradio. Ein weiterer Gast, der sich bereit erklärt hat, sozusagen für uns auch Teil unseres im Rahmen der Frankfurter Buchmesse 2020 Programmes mit uns ein Gespräch zu führen. Ich begrüße jetzt ganz, ganz herzlich Thomas Ballhausen.
Hallo, danke für die Einladung.
Ich meine, du arbeitest ja ständig und viel und publizierst ja viel, aber aktuell möchten wir über ein ganz druckfrisches Buch sprechen, das du gemeinsam mit Sophie Reier herausgegeben hast und auch einen Teil zu dieser Anthologie beigetragen hast. Die Anthologie trägt den Titel Sagen Reloaded und ist im Janin Verlag erschienen. Sagen Reloaded, natürlich wie der Name schon sagt, eine Sagenanthologie, oder?
Ganz genau. Es war die Idee und auch der Wunsch von Sophie Reier und mir, da schon länger ein Projekt in dieser Art umzusetzen. Die Gespräche dazu haben wir über die letzten 2 Jahre eigentlich schon geführt und immer wieder uns gedacht, es wäre doch eigentlich schön, ein Projekt dieser Art zu realisieren. Da stecken so viele Themen drin, die Sophie und mich in unseren individuellen Arbeiten begleiten und auch herausfordern. Und jetzt sind wir dieses Projekt so richtig angegangen und das Ergebnis, denke ich, kann sich im allerbesten Sinne sehen lassen.
Sehen und lesen lassen.
Bitte unbedingt auch lesen lassen. Das haben wir in der Einleitung auch so formuliert, dass das ja ein unglaubliches Geschenk ist. Und Geschenk meine ich im Sinne auch vielleicht auch einer Verpflichtung. Die Autorinnen und Autoren, die sich beteiligt haben, und das ist ja eine große Bandbreite quer durch verschiedenste Spektren der österreichischen Literatur, glaube ich, haben uns als Leserinnen und als Leser und auch als Herausgeberteam beschenkt mit diesen Annäherungen an den österreichischen Sagenschatz.
Wenn du sagst, es stecken darin Themen oder Dinge, die dich und Sophie die Jahre über im eigenen Schaffen begleitet haben, was genau meinst du da?
Kann es vor allem für mich sprechen, aber ich denke, das ist etwas wie das Moment der Heldenreise etwa oder auch die an der Textsorte Sage festgemachte Spannung zwischen Geschichte schreiben und Geschichten erzählen. Das ist etwas, das mein eigenes Schaffen sicherlich immer wieder befeuert hat, das Literarische wie auch das Wissenschaftliche. Und das sehe ich insbesondere in den Sagen sozusagen auch mit verhandelt.
Was macht jetzt für dich das Besondere an einer Sage aus und was unterscheidet eine Sage jetzt von anderen Dingen wie jetzt Märchen beispielsweise oder Legende oder Ähnliches?
Ich denke insbesondere dieses Moment rund um ein historisches Phänomen, eine literarische Erklärung dafür zu finden, ist ein Aspekt, der mich da besonders interessiert hat. In der Abgrenzung zum Märchen oder zur oft auch mit religiösen Aspekten verbundenen Legende. Da würde ich meinen, da liegt für mich ein Hauptinteresse.
Also Sagen, sagst du, sind an historischen Dingen festgemacht, haben so etwas wie einen wahren Kern?
Haben etwas wie eine Erklärfunktion. Also da ein weiterer Aspekt, der ein Interessensfeld von mir ist, ist die Frage, was ist ein Mythos, wie funktioniert das und wie tritt ein vielleicht nicht begründbares Modell der Erklärung herein, um Phänomene verhandelbar, darstellbar und vielleicht auch aushaltbar zu machen.
Aber Sagen sind für mich ja auch immer etwas Historisches, sind meist aus vergangenen Zeiten, beziehen sich auf Dinge, die lange her sind und längst passiert sind. Aber wenn man sie jetzt wieder liest, dann sind sie bloß nur Geschichten, die man erzählt, oder haben sie auch noch eine andere Funktion in der Jetztzeit?
Ich denke, da gibt es 2 Aspekte zu berücksichtigen. Zum einen haben sich ja neuere Formen ausgebildet, die auf ganz aktuelle Aspekte unseres Lebens auch reagieren. Denk an urbane Legenden, die den Begriff der Legenden zwar beinhalten, aber die einmal mehr Erklärmodelle anbieten und die literarisch fundiert sind, wenn man so möchte. Und das finde ich extrem reizvoll. Auf der anderen Seite ist, wenn wir in die Geschichte schauen, vieles einem Erzählimpuls unterworfen. Wir müssen erzählen, um etwas vermittelbar zu machen. Auf der anderen Seite wollen wir erzählt bekommen, auch als Publikum. Und ich glaube auch aus diesem Spannungsverhältnis, in das sich ja auch eine Verantwortung einschreibt, dass das nicht Faktisches komplett unterläuft, ja, oder wie es das unterläuft, wenn es das tut. Das glaube ich, ist ein wesentlicher Impuls, der die Sagen so interessant macht und dass man berechtigt sagen kann, das ist doch eigentlich schon sehr lange her, und auf der anderen Seite mindestens genauso berechtigt sagen kann, das sind aktuelle Themen, das sind ganz grundsätzliche menschliche Herausforderungen, die beschrieben sind, die die Sage zu einem so interessanten Referenzfeld auch machen.
Aber wenn du auf diese Erklärfunktion hindeutest, in Zeiten wie diesen, auch wenn es jetzt urbane Legenden sind, wie sie oder wie sie genannt werden, gibt es denn überhaupt noch so viele Dinge, die man erklären muss auf diese Art?
Ich denke, die Literatur bietet eine Option der Auseinandersetzung an. Ich sage jetzt nicht, oder ich möchte nicht Literatur als Wissenschaft behaupten, aber ich möchte behaupten, dass man mit Literatur forschen kann. Und das ist etwas, das einige der Beiträge ganz vorsätzlich tun, die in der Anthologie auch enthalten sind. Und ein Erklärangebot wird es immer, da gibt es immer eine Notwendigkeit dazu geben. Ich denke ganz grundsätzlich, wenn wir über das nachdenken, wie Fiktion funktioniert, dann ist das ein Entwurf oder ein Ansatz einer Wirklichkeit, die mit unserer verbunden ist, manchmal auch nur noch sehr fragil, und wo wir diese behauptete Wirklichkeit nicht einfach verifizieren können. Die können wir nicht einfach überprüfen. Und das macht ja auch den Reiz, die Spannung und auch die Qualität von Fiktion mitunter auch aus. Und da würde ich meinen, da gibt es gerade unter dem Aspekt der Sage oder mit der Textsorte der Sage viel nochmal zu befragen und vielleicht auch zu erklären.
In dem Buch, wie auch der Titel schon sagt, Sagen Reloaded, ging es jetzt nicht um bloße Nacherzählungen von Sagen, sondern tatsächlich um eine Neubearbeitung?
Unser grundsätzlicher Impuls als Herausgeberteam war, Autorinnen und Autoren einzuladen, sich mit Sagen zu beschäftigen. Die große Gefahr, die sich da natürlich immer einstellt, ist, wenn alles geht oder alles zu gehen scheint, ist, dass das dann oft ein Hemmnis mitunter auch wird. Deshalb haben wir uns so ein paar Spielregeln, wenige, aber verbindliche Spielregeln für die Beiträgerinnen und Beiträge überlegt. Das heißt, es sollte eine kurze Textsorte sein, weil auch Sagen zumeist sehr kurz sind. Es sollte einen direkten Bezug zu dem ursprünglichen Sagentext geben. Das konnte eine Nacherzählung sein, es konnte aber auch die Übernahme und produktive Weiterverarbeitung eines Motivs sein. Und es musste eine Form von persönlicher Verbindung der jeweiligen Autorin, des jeweiligen Autors mit der Sage da sein. Ist das durch, ich weiß nicht, das Bundesland gegeben, in dem man geboren ist, das Bundesland, in dem man lebt, Sagen, die einen besonders beeinflusst haben. Also es musste auch diese Verbindlichkeit auf diese Weise auch eingelöst sein. Und ich bin immens glücklich, dass alle Autorinnen und Autoren ganz bereitwillig diesen Vorgaben auch gefolgt sind. Und die Ergebnisse sprechen auch wirklich auf eine sehr schöne Weise für sich.
Und wie seid ihr dann zu den Personen gekommen? Welche Autoren und Autorinnen habt ihr hier eingeladen?
Es ging uns hier darum, natürlich möglichst alle Bundesländer abzudecken. Das ist uns auch gelungen. Also das war sicherlich ein Mitgrund. Und wir haben Autoren und Autoren eingeladen, die einen Bezug zu dieser Einladung auch herstellen konnten. Es wurden ja auch Einladungen ausgesprochen, wo Autoren und Autoren gemeint haben, sie würden das gern lesen, aber sie wollen das eigentlich nicht schreiben. Habe ich auch als eine Form von Lob eigentlich fast für das Projekt auch gesehen. Andere haben sehr schnell zugesagt, das finden sie toll, da möchten sie mitmachen, das interessiert sie. Nicht zuletzt, weil eben dieses Moment des Geschichtlichen sich da mit einschreibt, auch im Sinne von Geschichtlichkeit, also Historizität, dass man sagt, was ist denn das für ein Rucksack von Geschichte, den wir da mittragen? Welche Rolle kann die Literatur hier auch spielen oder welche Rollen hat sie auch schon gespielt? Und wie kann man da vielleicht noch was Neues hinzufügen, dass es nicht darum geht, vordergründig etwas nachzuerzählen, obwohl auch das natürlich eine ganz legitime Möglichkeit der Auseinandersetzung ist, sondern stärker in den Vordergrund zu stellen, wir nehmen das auf, wir reagieren nochmal neu auf die Vorlagen. Das hat natürlich auch die Gestaltung des Bandes dann stark mit beeinflusst.
Die meisten Beiträge, so wie ich es wahrgenommen habe, haben auch immer versucht, die Sage oder das Motiv in die Gegenwart zu holen.
Unbedingt. Also Das war, wie auch vorher gesagt, ein bisschen ein Wunsch oder eine Spielregel, wenn man das so formulieren möchte, dass da eine Auseinandersetzung stattfinden soll. Einige der Autorinnen und Autoren haben das mit den ganz aktuellen Zuständen in unserer Wirklichkeit, in unserer Welt verbunden. Andere haben das auf andere Weise aktualisiert, dass hier plötzlich technische Geräte auftauchen, die natürlich im Sagentext nicht vorhanden sind. Also es gab unterschiedliche Modelle, sage ich jetzt mal, oder unterschiedliche Wege, diese Aktualisierung umzusetzen.
Von der Bandbreite der Sagen musste ich ja feststellen, der Basilisk, der war am beliebtesten, oder?
Ja, ist einer der beliebtesten Sagen, vielleicht auch durch die Bekanntheit gegeben, wobei sind auch Sagen dabei, die vielleicht jetzt auch für kundige Leserinnen und Leser nicht so bekannt sind, aber das haben wir nicht als problematisch empfunden, weil auch wenn jetzt mehrere Annäherungen an die Sage rund um den Basilisken vorliegen, sind ganz unterschiedliche Texte rausgekommen, ganz unterschiedliche Aktualisierungen. Das fand ich durchaus reizvoll. Wir wollten auch nicht diese Vorgabe, ich habe ja vor diese kleinen Spielregeln erwähnt, Vorgabe einbringen, dass jede Sage nur einmal bearbeitet werden darf. Das wäre vielleicht sogar nachteilig gewesen. Jetzt hat man hier einerseits eine Bandbreite, auf der anderen Seite auch die Möglichkeit zu sagen, gut, da gibt es drei Annäherungen an Basilisken, die so unterschiedlich sind. Ich finde das sehr, sehr schön.
Und dein Beitrag?
Ich habe mich mit der Wiener Sage der Spinnerin am Kreuz beschäftigt, die einen Kreuzzugshintergrund hat, wo es eigentlich um das duldsame Warten einer Frau auf einen Ehemann geht. Und ich habe das einfach verkehrt. Also in meiner Sage ziehen die Frauen in den Krieg.
Okay.
Und habe das auch mit Aspekten aus der fantastischen Literatur, die für mich ein starkes Referenzfeld ist, auch verbunden, ohne die grundsätzlichen Fragen, die in die Sage eingearbeitet sind, ursprünglich ganz zu verlassen. Das war auch, ich habe vor kurzem über die Gestaltung gesprochen, ein wichtiger Moment. Wir wollten nicht den ursprünglichen Sagentext abdrucken und dann die Aktualisierungen daneben stellen. Das hätte, so meinen wir als Herausgeber, auch ein eigenartiges Vergleichsmoment produziert und auch beeinträchtigt, dass es vor allem um die neuen Texte da drin gehen soll. Das ist ja, neben den Sagen, ist das ja eine Anthologie von Positionen österreichischer Autorinnen und Autoren. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt auch. Deshalb sind in einem eher umfänglichen Anhang sozusagen auch Zusammenfassungen der Sagen gegeben. Also es ist jetzt nicht die Notwendigkeit, ein Sagenbuch nochmal zusätzlich zu konsultieren, sondern man kann in dem Band sich orientieren, was war denn die ursprüngliche Sage, in welche Richtung ist das erzählerisch gegangen, welche Schwerpunkte wurden da gesetzt und kann auf der Grundlage sozusagen vielleicht die Texte nochmal anders, nochmal neu lesen. Also ich denke, das ist ja auch das Schöne einer Anthologie, die sagt, das sind Texte zum Lesen und Wiederlesen. Ja. Und eine ganz wichtige Funktion nimmt auch das Nachwort von Christa Tuzei ein, einer Medievistin und Forscherin im Bereich Sagen und Legenden, die da sehr zugänglich und mit großem Detailverständnis auch nochmal der Leserschaft zusätzliche Informationen gibt. Aber einmal mehr als Angebot und nicht das sozusagen so nach vorne zu stellen. Im Vordergrund stehen die literarischen Texte, die sehr schönen Beiträge der Autorinnen und Autoren. Das war uns wichtig als Herausgeberteam.
Aber gerade interessant fand ich in dem wissenschaftlichen Beitrag, dass Sie die Sage als solches, als literarische Gattung, über bestimmte Personen, über bestimmte Wissenschaftler und Autoren richtig in die Gegenwart geholt hat.
Ich denke, das ist ein großer Verdienst ihrer Arbeit. Also ich kenne und schätze Christa Tuzei schon sehr lange und ich finde, das ist eine wichtige Funktion, die dieser Beitrag auch leistet für die Anthologie. Sie schafft es einerseits, die Textsorte schlüssig darzustellen, das auch literaturgeschichtlich gut einzubetten und zu kontextualisieren, aber auch klarzumachen, welche forscherischen Zugriffe gab es denn in Österreich auf die Sage, wie wurde das verstanden, teilweise auch instrumentalisiert, wo stehen wir heute damit? Und sie ist da ja auch ein aktiver Teil einer wissenschaftlichen Community Und ich finde das wunderbar und sehr gelungen, wie anschaulich und wie zugänglich sie dieses große Fachwissen auch vermitteln kann. Und ich finde das einen wichtigen Zusatz in diesem Band oder einen wichtigen Teil dieses Bandes, dass es dieses Angebot für die Leserinnen und Leser der Anthologie auch gibt.
Ich muss gestehen, auf mich hat das einen interessanten Effekt gehabt, nämlich von der Sage als bloße Geschichte oder Unterhaltung sich abzulösen und wirklich den Wert darin sozusagen auch zu erkennen, den es aus wissenschaftlicher oder auch aus historischer Perspektive hat.
Ja, wobei ich denke, mit Unterhaltung an sich, und ich sage das jemand mit hohen eigenen Ansprüchen als Leser, als Autor, mit Unterhaltung ist ja nichts verkehrt. Ja, nur dieses, und was gibt es da noch? Und das ist, glaube ich, der Moment der Entdeckung, der sich da festmachen lässt.
Die Krise, Corona-Krise, ist interessanterweise doch in sehr vielen Texten zu finden. Daher auch meine Frage, von welchem Entstehungszeitraum ungefähr sprechen wir hier oder Sammelzeitraum?
Die neuen Texte sind alle innerhalb der letzten 10-12 Monate entstanden. Wir haben mit einigen Autorinnen und Autoren schon sehr früh Kontakt aufgenommen, anderen dann im Verlauf der Projektentwicklung. Das war eine sehr spannende Arbeit und das ist ja etwas, das sich ja in Texten, die mit Geschichte und Geschichtlichkeit operieren im weitesten Sinne, ist diese Frage, was ist eine Krise, nie sehr weit. Ja? Also eine Krise ist ja auch ein Umschlagpunkt. Ja? Das kann... Und ich will das nicht kleinreden, mich da nicht falsch zu verstehen, aber das ist ein Moment, an dem wir vielleicht in etwas eintreten, in das wir nicht mehr zurücktreten können. Also da hat sich was verändert. Und ich glaube, das ist etwas, das einige dieser Texte ganz, ganz stark prägt, ohne dass das jetzt eine weitere Corona-Anthologie ist. Ja? Ich will diese Projekte gar nicht schlecht reden, die wollen aber, glaube ich, auch etwas anderes, so wie ich das als Leser empfinde. Das ist es nicht. Also das ist ein Angebot als Anthologie in dieser Auseinandersetzung mit österreichischen Sagentexten, die auch unabhängig von der Krise Bestand haben werden.
Aber was es schon deutlich macht, ist, dass die Krise als kleines oder großes in den Sagen ja ein zentrales Element zu sein scheint.
Ja, da würde ich meinen, wir haben vorher über Fiktion gesprochen, das Erzählen, und wir müssen uns Geschichte erzählen, um sie vermittelbar zu halten, auch mit allen Schwierigkeiten, die damit einhergehen, ja, würde ich meinen, es gibt eine Form von Krisenaffinität im Erzählen. Es muss ja was passieren, damit es was zu erzählen gibt. Ja. Zumindest hin und wieder. Es gibt, glaube ich, auch große literarische Angebote, die ohne dieses Krisenmoment auskommen und die andere Wege dann beschreiten müssen. Vielleicht auch das Erzählen oder andere Momente nach vorne stellen. Aber die Sage bringt eine Herausforderung mit sich. Und die Krisenaffinität des Erzählens ist ein Aspekt. Ich finde das eine sehr schöne Bemerkung von dir. Ich denke, das ist etwas, das sich in vielen der Texten niederschlägt und sicherlich auch in meinem.
Was mir auch aufgefallen ist, ist diese Religiosität, die auch in so vielen Sagen oder vielleicht in vielen österreichischen Sagen drinnen steckt. Vielleicht ist das wirklich auch eine Eigenart, die länderspezifisch ist, ja? Aber die Religion und der Katholizismus und alles, was damit, oder dem Christentum, das steckt ja in diesen Sagen auch stark drinnen, oder?
Ja, das ist sicherlich ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist. Wir haben vorher auch über die Legende gesprochen, wo wir uns abgrenzen, und das lässt sich quasi als christliche Mythologie lesen und verstehen. Das ist ja auch eine Selbstauskunft, wenn man die historischen Legendentexte schaut, dann gibt es ja wirklich diese Begrifflichkeit, was ich sehr, sehr spannend finde. Natürlich spielt das mit hinein, nicht zuletzt, weil das in der Erzählwirklichkeit sozusagen der Sagen auch eingebettet ist. Ja. Das ist ein Aspekt, der nicht völlig rauszunehmen ist und der auch ein vielleicht auch zu befragendes Register von Kategorien anbietet, gut, falsch, ja, zum Beispiel. Also ganz einfache Angebote oder einfach klingende Angebote, muss man ehrlich sagen. Und deshalb ist das da stark mit eingeschrieben. Umso spannender finde ich, dass wir da so Kontrastdarstellungen in einigen Texten auch haben, die wahrscheinlich das, was Jürgen Habermas als das nachmetaphysische Zeitalter bezeichnen würde, extrem stark nach vorne stellen. Also dass man auch dieses Moment der Religion als Orientierungsangebot nochmal aufnimmt, aber es steht nicht im Vordergrund. Ich würde sagen, das ist ein Aspekt, der mitspielt, weil das in den ursprünglichen Sagen oftmals mit ein wesentlicher Aspekt war, aber einer, der auch politisch gelesen werden kann und soll. Ja. Und das stellt sich jetzt nochmal anders dar.
Und Sagen haben nicht immer ein Happy End.
Ganz und gar nicht. Hat das Leben immer ein Happy End?
Du hast doch noch ein zweites Projekt kürzlich herausgebracht, auf das ich auch noch eingehen möchte. Und zwar ganz konsequenterweise hast du nach Fauna unter Titel Sprachkunst und die neue Ordnung imaginärer Tiere, das 2018 bei De Gruyter erschienen ist, ebenfalls jetzt 2019 oder 2020, Entschuldigung, gemeinsam wieder mit der Künstlerin Elena Pajczynska, richtig ausgesprochen, die Flora herausgebracht mit dem Untertitel Sprachkunst im Zeitalter der Information.
Ja, das ist ein Projekt, das im Rahmen meiner sprachkünstlerischen Arbeit passiert, also wo die Auseinandersetzung da ist, wie sehr kann literarische Arbeit sich mit Raum beschäftigen, kann künstübergreifend wirken. Und ich bin immens froh über diese mittlerweile auch langjährige Zusammenarbeit zwischen Elena Pajczynska und mir, die Ferdinand Schmatz damals angestoßen hat. Und Fauna hat 12 Tiertexte, wenn man so möchte, versammelt und Elena Pajczynskas digitale Zeichnungen, die ausgehend von einem antiken Mathematikspiel sozusagen fragen, wie funktionieren Grenzüberschreitungen. Und das wichtige Moment, etwas, das wir jetzt auch in die Flora übertragen haben, ist, die Zeichnungen, die da drin sind, sind gleichberechtigter Anteil. Die illustrieren die Texte nicht, ganz und gar nicht, sondern sozusagen sind auch Erklärangebote, wie Literatur als Sprachkunst aussehen kann, wie sich das als Buch darstellt, wie vielleicht auch Buch als Objekt befragt wird. Ja. Also ich bin ein großer Fan davon, dass man sagt, oder dass man die Buchseite als Interface denkt, ja, als Oberfläche. Wir sind so als Leserinnen, als Leser, als Mediennutzerinnen, als Mediennutzer so stark getrimmt auf diese Oberflächen. Und ich denke, wir übersehen recht schnell mal, dass die mit der Buchseite eine der spannendsten Oberflächen da ist, die wir gestalten und lesend auch nutzen können. Und in die Richtung wollten wir da auch weitergehen. Flora ist dahingehend auch konsequent weitergedacht, weil wenn man sich Pflanzensysteme anschaut, verkürzt gesagt, haben wir da ja immobile Systeme, die miteinander korrespondieren beginnen. Welche Botenstoffe, um ein Thomas Kling-Wort vielleicht auch zu verwenden, werden da genutzt, werden da auf den Weg geschickt, um Korrespondenzhaltungen auch zu erzeugen und vielleicht auch so Geografien literarisch erfahrbar zu machen. Also es ist auch immer eine Auseinandersetzung mit Raum. Das war in Fauna schon angelegt und das setzt sich in Flora so auch fort. Nicht zuletzt, und das möchte ich gerne noch ergänzen, auch in Form einer konsequenten Fortführung. Also dort, wo Fauna klassische Text- und Zeichnungsabschnitte noch unterschieden hat, da verbindet sich das. Also die Flora-Zeichnungen wachsen im allerbesten Sinne in die zweisprachige Text sozusagen Struktur hinein. Ja. Also auch das macht mich sehr froh, dass wir das gleich wieder auch als zweisprachige Ausgabe Deutsch und Englisch veröffentlichen durften. Aber das finde ich ein konsequentes Weiterdenken, dass die Zeichnungen in die Texte hineinrücken.
Meine erste Assoziation zu diesen Bildern war tatsächlich die Vorstellung von diesen myzelartigen Lebensformen der Pilze, die sich wirklich auch so teilweise unterirdisch unsichtbar über riesige Strecken und Flächen ergießen oder dort wachsen und tatsächlich nur einen kleinen Output von dem wir sehen in der Oberfläche.
Ja, das finde ich ein sehr schönes und sehr zutreffendes Bild. Also die Idee des Pilzes lässt uns ja über ganz viele Dinge eigentlich reflektieren, wenn wir das als Gesamtkonstrukt sehen. Wie zum Beispiel, wie funktionieren Verbindungen? Also dass das nicht einfach ein Netz ist, sondern ein dreidimensionales Gewebe. Wenn wir da eintreten, da sind wir wieder dabei, was Räumlichem, das auch sprachlich reflektiert werden kann, dann stellen sich ja Fragen von innen und außen, so eine einfache Unterscheidungskategorie, um bei dem zu bleiben, was wir bei den Sagen vorher diskutiert hatten, die geht plötzlich nicht mehr so einfach durchzuhalten. Ja, was ist innen, was ist außen? Ja, wo treten wir ein in so ein Gewebe, in so ein meshartiges Netz auch? Und auf das sprachlich zu regieren, hat mich extrem gereizt.
Nach Flora, Fauna, ich glaube, es gibt noch eine andere Neuerscheinung, die ich aber jetzt nicht vorliegen habe, aber vielleicht kannst du kurz sagen, was du sonst noch so an Projekten im Moment am Laufen hast oder bereits fertiggestellt hast.
Das klingt alles so viel mehr, wenn du das so sagst, als es ist. Ich behalte mir diese Freiheit einfach bei, wenn mich etwas interessiert, dem nachzugehen und für mich im Rahmen dieses Prozesses, und das finde ich ganz wichtig, dieses Schreiben auch als Prozess oder Recherche als Prozess herauszufinden, wird das ein wissenschaftlicher, ein essayistischer Text, wird das ein literarischer Text? Die Freiheit möchte ich mir unbedingt beibehalten. Das ist für mich einfach wichtig und für meine literarische, aber auch für die wissenschaftliche Arbeit. Ein Projekt, das jetzt abgeschlossen ist und derzeit in Vorbereitung ist, heißt Transient. Das ist ein Lyric Essay, etwas, das mich auch als Hybridform interessiert, das ja in der jüngsten Literatur klassische Gattungs- und Genregrenzen immer schwerer durchzuhalten sind. Und das scheint mir ein produktiver, ein glücklicher Umstand zu sein. Warum soll, und da sind wir direkt in dieser künstlerischen Forschung und auch bei Aspekten, die die Sagenanthologie betreffen, warum soll ich nicht mit der Literatur oder mit den Mitteln der Literatur nach etwas zusätzlich fragen können, was in klassischen wissenschaftstheoretischen Konzepten nicht abgedeckt ist? Einmal mehr, ich behaupte die Literatur nicht als Wissenschaft, aber ich behaupte die Literatur als Möglichkeit des Forschens, als Praxis des Forschens. Das finde ich spannend. Und dass man dann Momente der Lyrik und Momente des Essays zusammenbringt, vielleicht auch in einer Form von Langgedicht, etwas, das im deutschen Sprachraum so nach und nach jetzt ankommt, das finde ich extrem reizvoll. Und das bedeutet für mich, ich kann sozusagen klassischen, traditionellen Konzepten vielleicht ein Zusatzangebot so da noch hinzufügen, ohne dass ich sage, oh, ich löse jetzt alles ab, was die Tradition ist. Das fände ich problematisch oder finde ich auch problematisch, dass man sagt, okay, alles, was älter als 10 Jahre ist, lass mal bitte. Das funktioniert für mich so auch nicht als Leser oder auch als Literaturwissenschaftler. Aber da finde ich wichtig, dass man zu diesen traditionellen Ansätzen, Analysekonzepten und sagt, nein, wir können auch mit den Künsten noch was fragen. Und die Literatur als eine dieser Künste eingebettet in den Kontext, auch zum Beispiel der bildenden Kunst, ja, oder auch im Kontext mit der Literaturwissenschaft oder der Literaturgeschichte, da neue Fragen zu stellen und vielleicht auch neue Textsorten auszuprobieren, das finde ich immens reizvoll und das macht mich als Schreibend noch glücklich.
Dann sage ich vielen Dank für dieses Gespräch, für die Möglichkeit, die du auch den Leser und Leserinnen gibst, mit deinen Projekten genau in das einzutauchen, von dem du jetzt gerade auch so intensiv gesprochen hast. Vielen Dank für das Gespräch zu den beiden aktuellen Büchern von dir. Das eine ist Flora, das gemeinsam mit der Künstlerin Elena Pechinska erschienen ist in Beit de Kräuter, die Fortsetzung von Fauna. Und natürlich das Sagenbuch Sagen Reloaded, das du gemeinsam mit Sophie Reier herausgegeben hast und selber auch einen Beitrag verfasst hast, so wie Sophie selber. Erschienen ist Sagen Reloaded beim Janin Verlag. Wir sehen uns ganz bestimmt bald wieder, davon bin ich überzeugt, mit dem einen oder anderen, ganz unterschiedlichen. Und ich sage nochmal alles Gute und vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Literatur. Literradio von der Frankfurter Buchmesse 14. bis 18. Oktober 2020. Detailinfos, Programm und Webradio auf www.literradio.org. On Air zu hören bei Bürgerradios in Österreich, Deutschland und der Schweiz.